Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Herzlich willkommen, Christian Adam, bei Deutschlandradio Kultur zu einem Gespräch über Ihr Buch Der Traum vom Jahre Null, Autoren, Bestseller, Leser, die Neuordnung der Bücherwelt in Ost und West nach 1945.
Mit Ihnen im Studio sind Jörg Plath
und Barbara Walster. Christian Adam, Ihr voriges Buch hat den Titel Lesen unter Hitler. Autoren, Bestseller, Leser im Dritten Reich. Es erschien 2010 und es beschäftigt sich also ganz ähnlich wie Ihr neues Buch, Der Traum vom Jahre Null, mit dem Buchmarkt. Damals eben vor 45, jetzt nach 45. Dabei arbeiten Sie aber am Militärgeschichtlichen Institut in Potsdam. Sie sind dort zuständig für die Publikationsabteilung. Wie sind Sie unter die Buchmarktforscher geraten und warum hat es Sie denn gereizt, sich mit Büchern, Autoren und Leserwünschen um 45 zu beschäftigen?
Ich habe mich immer schon mit der Literatur im Dritten Reich befasst, eigentlich schon vom Studium her waren das meine Schwerpunktthemen. Ich habe auch zu einem Thema zum Dritten Reich promoviert, also über einen Autor und Propagandisten aus dem Ministerium bei Goebbels aus dieser Zeit. Und meine ersten beruflichen Stationen waren auch im Verlag, also im Verlagsbereich, unter anderem bei Christoph Links als Lektor. Von daher habe ich durchaus einen Bezug zum Büchermachen und zum Verlagswesen. Und das hat mich immer interessiert, also das Thema Buchmarktforschung oder was lesen die Leute und so ein bisschen auch das Thema ja, massenhaft verbreitete Literatur. Und bei der Arbeit eben an dem letzten Buch, Sie haben es eben erwähnt, Lesen unter Hitler, hat sich im Grunde dieser Band, über den wir heute sprechen, Der Traum vom Jahre Null, fast mir schon aufgedrängt. Weil natürlich, wenn man sich mit dieser sehr klar abgegrenzten oder vermeintlich klar abgegrenzten Zeit 33 bis 45 befasst, stellt sich unweigerlich die Frage, was war denn dann, was kam denn danach, also was kam denn nach 45, nach dieser vermeintlichen Zäsur? Und so ist dann letztlich die Idee zu diesem Buch Der Traum vom Jahre Null entstanden.
Weil Sie sagen vermeintliche Zäsur, es ist ja tatsächlich so, dass man von der Stunde Null normalerweise spricht und wir wissen, dass es eine vermeintliche Zäsur war, wie Sie sagen, dass diese Idee des Schlussstrichs und des kompletten Neuanfangs eigentlich sowas wie eine Chimäre ist und dem Wunsch nach Entlastung von der Vergangenheit entspricht. Und trotzdem greifen Sie das Bild ja auf, sagen mit dem Traum vom Jahre Null, dass es so etwas gegeben hätte. Warum?
Aus der Wissenschaft heraus würde niemand mehr ernsthaft eine Stunde Null behaupten, bei näherem Hinsehen. Aber ich denke, es ist durchaus noch ein Topos, der funktioniert und den wollte ich ganz gerne aufgreifen. Und in dem Titel, das ist ja ein Zitat von Hans Meyer, also dem großen Germanisten und Literaturkritiker, der selber auch ein Ost-West-Grenzgänger war. Der Traum vom Jahre Null hat eine gewisse Poesie auch, finde ich, der Titel und spricht trotzdem auf dieses Null, also diese Stunde oder dieses Jahr Null an, mit dem, denke ich, viele erstmal was anfangen können.
Am Anfang des Buches steht ja eine Beobachtung von Ihnen, die Sie auch etwas staunend referieren. Sie sagen nämlich, merkwürdig, wie wichtig alle Verantwortlichen, also die Alliierten auf beiden Seiten, aber auch viele Deutsche offenbar, das Buch für wichtig halten, das wichtigste Beeinflussungsmedium, schreiben Sie. Der Stoßtrupp deutscher Kultur, heißt es in einem Kommissionsbericht. Das Buch ist offenbar so wichtig, weil auf ihm alle Hoffnungen ruhten für die Rückkehr der Deutschen in die Gemeinschaft der zivilisierten Staaten nach 45. Und eines ihrer Buchkapitel heißt »Die Diktatur des guten Buches«. Wie kommt es denn zu dieser Einschätzung, dass das Buch so ungeheuer wichtig ist für die Erziehung eines Volkes?
Also zunächst fand ich bemerkenswert, dass im Grunde die Alliierten, die Siegermächte, das Buch genauso einschätzen, wie es auch die Nationalsozialisten eingeschätzt haben oder wie es in Deutschland eingeschätzt wurde, eben als das Leitmedium. Also Sie haben es eben schon gesagt, das wichtigste Printmedium, noch wichtiger von der Wirkung her als die Presse. Das fand ich erstmal bemerkenswert und bemerkenswert fand ich auch, dass wenn man es sich so unvoreingenommen aus der Distanz anschaut, im Grunde die Besatzungsmächte, die Alliierten genau dort anfangen, wo die Nationalsozialisten aufhören, nämlich was lesen die Leute? Wir müssen den Buchmarkt kontrollieren, also das ist ganz wichtig und wir müssen aussortieren, also wir müssen das aussortieren, was wir nicht mehr wollen. Die Nationalsozialisten haben das aussortiert, was ihnen politisch missliebig war. Und dort setzen die Siegermächte an und sagen, wir müssen erstmal alles aussortieren, was quasi die alte Ideologie transportiert. Nun, warum ist das so? Das ist dann vielleicht nicht mehr so überraschend. Man muss davon ausgehen, dass man zu dieser Zeit überall eigentlich die gleichen Kommunikationsmodelle noch vor Augen hatte, nämlich Reizreaktionsmodelle. Also ich gebe einen Input rein, das Buch, ich lese was, das kommt irgendwie im Gehirn an, wird verarbeitet und kommt als Reaktion raus, also sprich prägt meine Einstellung. Ich denke, das sind ja so frühe Kommunikationsmodelle und die unterscheiden sich in dieser Zeit, weil der wissenschaftliche Stand eigentlich überall der gleiche ist, gar nicht so sehr voneinander. Also man hat eigentlich die gleiche Vorstellung, beeinflusse das, was die Menschen lesen und du wirst beeinflussen, was sie denken. Und dort setzen eigentlich alle an.
Wie sehr steht dahinter vielleicht auch die Idee vom Kulturvolk, dem selbst geprägten, selbst überhöhten, als auch der Außenwahrnehmung?
Richtig, das kommt dann sicher noch dazu. Sie hatten diesen Kommissionsbericht angesprochen. Es war so, dass die amerikanische Militärregierung 1947, 48 eine Kommission amerikanischer Verleger quasi nach Deutschland eingeladen hat, die sich den Buchmarkt ansehen sollten, quasi eine Analyse vorlegen sollten. Und auch die haben gesagt, also Deutschland ist vielleicht die Buchnation, also das sowohl auch bezogen auf die Verleger, also sie sind sowohl technisch als auch was die Buchproduktion angeht, die Spitze gewesen vor 33. Und sie sagen, das Buch hat einen ganz hohen Stellenwert in der deutschen Gesellschaft, vielleicht noch stärker als in manchen englischsprachigen Gesellschaften. Und genau dort wird eigentlich angeknüpft. Also an dieser Analyse, das Buch ist ganz zentral. Und dann kommt noch dazu, sie sagen, die Leute, die wir für die Umerziehung brauchen, sind auch besonders eifrige Leser. Also sprich, man ist davon ausgegangen in den Analysen, dass insbesondere die Nationalsozialisten und die bürgerlichen Kreise, das waren eigentlich die beiden, die man vor allem haben wollte für die Umerziehung, die sind extrem buchaffin. Also wir müssen quasi deren Medium in die Hand bekommen, beeinflussen und dann können wir in die Umerziehung gehen.
Na, gleichzeitig, und Sie haben es eben schon angedeutet, interessieren Sie sich ja weniger für das gute Buch, sondern vorrangig für Unterhaltungsliteratur, also für Massenphänomene. Warum? Was lässt sich daran zeigen?
Also, wenn ich ein bisschen korrigieren darf, nicht Unterhaltungsliteratur, sondern eben, Sie sagten es eben, massenhaft gelesen ist. Also ich habe ja auch für dieses Buch wieder einen breiten Literaturbegriff angelegt. Das heißt, ich habe auch ein großes Kapitel zum Sachbuch. Also mich interessieren allgemein Texte, die viel gelesen wurden. Da ist dann sehr viel Unterhaltungsliteratur dabei.
Heftchenliteratur?
Heftchenliteratur ist auch dabei, weil ich auch erstmal sage, ich will eine gewisse Rezeptionsbreite erstmal zugrunde legen. Also wenn ich über Phänomene wie Mentalität spreche, sind das aus meiner Sicht Phänomene, die man in der Breite untersuchen muss. Und es macht wenig Sinn, wenn ich jetzt einzelne Werke, sage ich mal, der Höhenkammliteratur mir raussuche, die vielleicht für einen bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Idee formulieren, die aber nicht diese Breitenwirkung hatten. Also mich interessiert immer die Breitenwirkung. Was dann tatsächlich gelesen wurde, ist nochmal was anderes. Das muss man dann in der Analyse im Anschluss auch immer nochmal bedenken. Also nicht jedes Buch, das 100.000-fach gedruckt wird, wird auch 100.000-fach gelesen. Also sagen wir, das beliebteste Beispiel ist sicher Hitlers Mein Kampf und die ewige Frage. Also sind wirklich 14 Millionen oder 12 Millionen Mal Mein Kampf auch gelesen worden? Aber ich denke, das ist dann, wäre für mich der nächste Analyseschritt. Zunächst mal denke ich, und das habe ich auch in den beiden Büchern so ein bisschen gesehen, dass eben Werke der Massenliteratur durchaus eben Rückschlüsse auf Mentalität zulassen und dass man gerade an denen sehr viel Zeitgeist oder sehr viel Gedanken, die viele Leute beschäftigen, ganz gut analysieren kann.
Bevor wir jetzt genauer in die Kontinuitäten der verschiedenen Arten gehen, bevor wir uns ansehen, wie Kontinuitäten bei den Büchern aussehen, bei Autoren, bei Verlegern und bei Lesern aussehen, müssen wir, glaube ich, kurz skizzieren, wie sieht es aus um 1945. Es gab ja eine Zäsur, es gab eine Zäsur politischer Art auf jeden Fall. Fabriken lagen da nieder, es gab kein Papier, wenig Papier. Können Sie kurz skizzieren, wie es 1945 aussah, unter welchen Bedingungen man da anfing, etwas Altes oder auch etwas Neues zu schaffen?
Ja, also zunächst mal muss man sagen, dass die Besatzungsmächte erstmal ein totales Publikationsverbot verhängt haben, was auch erstmal klar ist. Sie mussten sämtliche Kommunikationskanäle erstmal unterbinden, in den Griff bekommen und dann langsam wieder aufbauen. Das Prinzip war das, dass dann nach und nach Lizenzen, also wenn wir jetzt im Buchbereich bleiben, Lizenzen vergeben wurden. Wenn man sich das Land anschaut, das 45 in großen Teilen in Trümmern lag, ist es erstaunlich, wie viel dann auch schon wieder tatsächlich auf die Beine gestellt wurde. Also ich habe im Buch auch eine sehr schöne Abbildung drin, die ich typisch finde dafür. Da wurde quasi eine öffentliche Leihbücherei in einem Schrebergarten eingerichtet in Berlin, ja, eben in dieser Kriegszeit. Das heißt, es gab keine Räume mehr, weil die Häuser zerbombt waren, aber es gab irgendwo noch Bücher und es gab halt einen findigen Menschen, der gesagt hat, gut, wir machen so eine Art Lesecafé im Garten. Also das war für mich so ein bisschen ein typisches Bild eigentlich für diese Zeit. Und ganz klar ist, ja, man baut oft auf Trümmern auf und es geht dann auch darum, überhaupt das Notwendigste an Ressourcen, sowohl personell als auch materielle Ressourcen, herbeizuschaffen. Aber es geht eben langsam wieder los.
Christian Adam auf Deutschlandradio Kultur im Gespräch über sein Buch Der Traum vom Jahre Null. Autoren, Bestseller, Leser, die Neuordnung der Bücherwelt in Ost und West nach 1945. Und Christian Adam, wie in vielen anderen Bereichen auch, es ging ja weiter. Das haben Sie gerade schon sehr deutlich gemacht. Und sind Sie denn von vornherein von dieser Kontinuität ausgegangen? Waren Sie verwundert, verblüfft, schockiert?
Also verblüfft war ich dann beim näheren Hinsehen. Es hat mich erstmal nicht überrascht, sondern ich denke, ich hätte das Projekt nicht angefangen, wenn ich nicht von Kontinuitäten ausgegangen wäre. Und ich hatte natürlich auch so eine gewisse Arbeitsthese, dass ich gesagt habe, ja, also es ist ganz klar, A, muss man die Nachkriegsgeschichte der deutschen Literatur sehr schnell als eine Ost-West-Geschichte erzählen, weil wir es eben bald mit zwei deutschen Staaten zu tun haben werden. Und für mich war die spannende Frage so ganz im Prinzip so am grünen Tisch, sage ich mal, ja, wer hat eigentlich hier welches Erbe angetreten? Also, dass dort Kontinuitäten waren, war mir klar, aber mich hat interessiert, wer hat welches Erbe angetreten und wird sich das, wenn man genauer hinschaut, dann unterscheiden in Ost und West? Aber dass es Fortsetzungen gibt, war mir erstmal klar.
Diese Absetzbewegungen zur NS-Zeit sind ja in der Zeit deutlich, glaube ich. Aber wie sah das denn genau in der hochgeschätzten Welt des Buches aus? Also hat man sich dort auch ähnlich wie in der sonstigen Gesellschaft abgesetzt und sich entschuldet?
Ja, das ist, glaube ich, ein Prozess, der dann auch in mehreren Stufen wieder abläuft. Also es ist sicher eine sehr frühe Phase, wenn man sich die Bücher anschaut, die sich eher intensiv mit der unmittelbaren Vergangenheit auseinandersetzen. Also ich sage mal ein Beispiel, Zeitzeugen, die eben über ihre KZ-Erlebnisse berichten. Ich habe überlebt, ich habe es geschafft. Also wo das sehr präsent ist. Und dann kann man eben eine Phase sehen, insbesondere dann auch in den westlichen Besatzungszonen oder der späteren Bundesrepublik, die eher vom, ja, man muss es nicht verdrängen nennen, aber Umschweife, um das, was geschehen ist, Beschweigen geprägt sind. Also es gibt so verschiedene Phasen der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit.
Also zu Anfang etwa kann man etwa sagen, ein großer Bestseller, Frenzel, wie konnte das geschehen, ist ein Buch, das man nennen müsste, glaube ich, oder Eugen Kogon, der SS-Staat.
Genau.
Das sind ja durchaus, möchte fast sagen, hoffnungsvolle Ansätze.
Ja, aber gerade Eugen Kogon ist für mich schon wieder ein gutes Beispiel für diese Phasen. Eugen Kogon ist ein sehr frühes Buch, das sich mit dem Lagersystem auseinandersetzt, der in Buchenwald war und das Lagersystem beschreibt. Wenn man sich es genauer anschaut, aber eben nicht den Holocaust, sondern das Schicksal der Juden oder die Vernichtung der europäischen Juden ist dort nur ein Randaspekt, weil er das aus der Subjektive mehr oder weniger auch zusammenträgt, dieses Dokumentarische. Und es ist vom Lagersystem in Deutschland geprägt. Und Kogon kennen wir alle, ich sage jetzt mal meine Generation der 50-Jährigen, weil er dann später, nämlich über eine Sterngeschichte, quasi in den 70ern nochmal ganz hoch aufgelegt wurde. Aber dazwischen ist eigentlich Ruhe. Also es gibt diese ganz frühe Ausgabe von Kogon und dann ist lange, wird über Kogon eigentlich nicht gesprochen oder das Buch nicht verlegt und es kommt dann in einer späteren Rezeption nochmal in die Breite. Und genau das kann man eigentlich auch mit dem Thema, was eine meiner Leitfragen war, also wie wird über deutsche Schuld in der Literatur oder in den Texten berichtet? Und dort kann man eben sehen, es gibt verschiedene Phasen. Es gibt eine sehr frühe, da wird es thematisiert und die 50er Jahre sind dann von unterschiedlichen Formen des Beschweigens geprägt. Und dann gibt es eigentlich wieder eine ganz große Auseinandersetzung eben mit den 60er Jahren, mit den Auschwitz-Prozessen.
1946 war das, als Eugen Kogons SS-Staat sozusagen plötzlich eine große Leserschaft gefunden hat, also wie Sie sagen, unmittelbar nach dem Krieg, und zwar in Ost wie in West. zusammen, das fand ich auch ganz interessant, mit Hermann Hesses Glasperlenspiel und mit Thomas Manns Lotte in Weimar und Pliviers Stalingrad. Mhm. Also das ist die Liste der Bücher, die gleichermaßen Interesse fanden in Ost wie in West. Wann hat sich denn diese Nachfrage oder diese Interessensgleichheit auseinanderbewegt?
Das ist auch wieder ein langsamer Prozess. Also das war für mich als jemand, der westlich geprägt ist, auch von meiner Lektüre her, war das tatsächlich auch erstaunlich. Zum Beispiel, wie wichtig das Schlagwort von der Nationalliteratur in der DDR der 50er Jahre noch ist. Also, dass man dort eigentlich immer noch über eine Nationalliteratur spricht. Deswegen habe ich auch ein bisschen den zeitlichen Schnitt bei meinem Buch Der Traum vom Jahre Null im Grunde so in die 60er Jahre gelegt. Also natürlich drängt sich der Mauerbau immer als Zäsur auf. Im weitesten Sinne ist er auch sinnvoll, weil man schon sagen kann, in den 50ern ist es noch ein anderes Terrain, wo es eben noch mehr tatsächlich Parallelen gibt. Und wie gesagt, einer dieser signifikanten war für mich immer dieser Begriff der Nationalliteratur. Also wir beobachten in der DDR zum Beispiel, dass dort die Autoren des Exils sehr stark umworben werden. Also Thomas Mann, der sowohl Ost wie West besucht und auch im Osten eben sehr, also eigentlich noch freundlicher empfangen wird als im Westen, muss man ganz klar sagen. Heinrich Mann wird auch umworben, er stirbt aber zu früh. Und ansonsten finden wir eben große Vertreter des Exils, vor allem in der DDR. Anna Segers geht dorthin. Klar, Bertolt Brecht finden wir in der DDR. Und das ist so eine Zeit der 50er, wo ich sagen würde, da formiert sich das alles noch. Man muss ja andererseits sagen, auch das, was wir heute als kanonisierte westdeutsche Nachkriegsliteratur bezeichnen würden, Grass, Böll, ist ja was, was auch dann eigentlich erst Ende der 50er so richtig durchgreift, wenn man jetzt wirklich die Breite nimmt und die großen Auflagen und der Bekanntheitsgrad. Sodass ich schon sagen würde, in den 50ern ist es noch ein Wechselspiel und dann in den 60ern differenziert sich das stark aus.
Man kann ja für die frühen Jahre, Sie haben die großen Namen auch bereits genannt, durchaus auch von Autoren ausgehen, die kanonisiert worden sind. Günter Eich etwa, da fällt mir ein, der fällt immer im Zusammenhang mit dem Begriff der Kahlschlag- und Trümmerliteratur, etwa mit seinem Gedicht Die Inventur, in der er aufzählt, was ihm geblieben ist nach dem Sieg über Hitler-Deutschland, nachdem wieder Frieden eingekehrt ist, aber ein Frieden unter sehr kargen Bedingungen. Das fehlt bei Ihnen. Sie erwähnen diesen Begriff der Kahlschlag-Literatur, Trümmerliteratur gar nicht. Warum nicht?
Also ich würde sagen, ich denke Ihnen mit, aber schon bei Eich ist es ja so, dass er natürlich auch ein Begriff war, der im Prinzip das, was davor war, auch ausblenden sollte. Also es war ja genau das, was im Grunde die Idee von der Stunde Null verbreiten sollte, nämlich wir fangen bei Null an, wir machen einen Kahlschlag und es geht bei Null los. Also deswegen habe ich mich da so zentral jetzt nicht drauf bezogen, weil ich genau das eigentlich ja deutlich machen wollte, dass es das nicht ist. Dieser Kahlschlag aus meiner Sicht in die falsche Richtung führt.
Dafür haben Sie einen anderen Begriff geprägt, der hat mich gar nicht gewundert, der ist ja einleuchtend, die Wandlungsliteratur. Was genau ist das für Sie?
Also den habe nicht ich geprägt, sondern der ist tatsächlich im Osten geprägt worden. Und das war für mich auch wieder eine erstaunliche Erkenntnis, dass man auch in der sowjetischen Besatzungszone der DDR sehr bewusst damit umgegangen ist, dass man im Prinzip für die alte Elite irgendwo einen Ort schaffen musste, nämlich auch einen verlegerischen Ort. Und da gab es als Verlag der NDPD, also der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands, den Verlag der Nation, der bewusst gegründet wurde, um Verlag der ehemaligen NSDAP-Angehörigen zu sein. Und dieses Stichwort Wandlungsliteratur wird dort quasi als Markenname geprägt. Erstaunlich fand ich, dass das so auch tatsächlich in den Verlagsprogrammen drinsteht.
Also das heißt, es wurde nicht kaschiert?
Es wurde nicht kaschiert, sondern ganz bewusst, wir sind der Verlag für ehemalige Wehrmachts- und NSDAP-Angehörige. Also das haben die sich jetzt nicht in die Prospekte gedruckt, aber ich sag mal, in den offiziellen Verlagsprogrammen und Papieren stand das so drin. Und das war quasi offizielle Politik. Und entsprechend waren die auch vom Personal her ausgestattet. Also der erste Direktor, Leiter Günter Hofé, war selber eben Wehrmachtsangehöriger, hat es dort bis zum Hauptmann geschafft, war Mitglied der NSDAP, ist nach dem Krieg in die NDPD eingetreten und hat dann diesen Verlag verlegerisch geleitet. Und dort sind eben Bücher dieser Wandlungsliteratur erschienen. Vielleicht erkläre ich kurz, was damit gemeint ist. Also es sind eben Biografien von Menschen, die beschreiben, dass sie selber ein Anhänger des Nationalsozialismus waren, auch den Weg mitgegangen sind und dann irgendwann die Erkenntnis hatten, das ist der falsche Weg und die sich jetzt quasi dem Wiederaufbau und dem neuen Deutschland zur Verfügung stellen, um diesen Wiederaufbau zu begleiten. Also zum Beispiel Rudolf Petershagen ist zu nennen im Osten, der eben auch Soldat, Offizier war und der die Stadt Greifswald den heranrückenden sowjetischen Truppen kampflos übergeben hat und der später darüber eben eine Autobiografie schreibt.
Ich glaube, eine vergleichbare Literatur gab es im Westen gar nicht, oder? Ich habe ganz überrascht gelesen von Petershagen und habe gedacht, das ist natürlich klassisch. Da findet jemand den Weg aus Irrungen und Wirrungen hin zu einer neuen Zeit. Aber im Westen wäre das, glaube ich, gar nicht möglich gewesen.
Also es gibt schon auch im Westen natürlich Literatur, die reflektiert. Mir fällt gerade ein Titel ein, War ich ein Nazi?, wo verschiedene Autoren quasi ihre eigene Biografie reflektieren und also unter diesem Titel War ich ein Nazi? Und das analysieren. Da ist zum Beispiel Hans-Helmut Kirst dabei, der bei mir eine wichtige Rolle spielt als einer der großen Bestseller-Autoren der 50er Jahre mit seiner 0815-Trilogie, also dieser Lanzer-Geschichte. Da wird schon reflektiert. Ja, was mich an diesem Genre Wandlungsliteratur so interessiert hat, ist, es hat ja auch so einen fast, ja, wie soll man sagen, christlichen Unterton, nämlich vom Saulus zum Paulus. Also das steckt da im Grunde drin. Der Mensch kann sich bekehren und ihm werden seine Schulden vergeben. Also es ist ein total christliches Motiv, das in dieser Wandlungsliteratur angesprochen wird. Und das ist für mich natürlich typisch für eine Gesellschaft, die dann letztlich darauf hinausläuft, eine totalitäre zu werden, die im Prinzip, die verlangt die Gehirnwäsche, ich bekehre mich und ich bekenne mich und dann ist alles wieder gut. Einerseits eine differenzierte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, aber das Bekenntnis zum Jetzt, das muss ganz klar sein und da gibt es kein Vertun. Also von daher hat die dann auch wieder keine Zwischentöne oder so, ne?
Also wir haben jetzt ein paar Autoren genannt in diesem Zusammenhang, was diese Kontinuitäten oder die Wandlung angeht. Wir haben kurz gesagt, dass es bei den Verlegern nicht anders war. Woher sollten sie kommen? Mit Erfahrung arbeiten, unmittelbar nach 1945. Aber es gibt ja tatsächlich damals unendlich bekannte Namen wie Edwin Erich Dwinger, heute völlig desavouiert, wird nicht mehr gelesen. Prototyp eines Nazi-Schriftstellers und für ihn heißt es heute sogar in Wikipedia, Zitat, er gilt als Prototyp eines nationalistischen und faschistischen Schriftstellers. Der hatte aber dann erstmal unendlich Erfolg und ja, wie erklären Sie sich das, dass das so hoch geht und es sind es dann tatsächlich die 60er Jahre, die einen Schnitt gemacht haben in dem, was Lanzer-Geschichten, was bestimmte Jargons und so weiter angeht.
Na, man muss natürlich sehen, dass erstmal die Menschen ja alle noch da sind, also das ist jetzt zwar erstmal eine banale Erkenntnis, aber die muss man einfach sehen. Das heißt, 45 sind ja nicht plötzlich alle Leute weg. Die wollen teilweise weiter das lesen, was sie vorher gelesen haben oder wollen sich auch in bestimmten Bildern bestätigt sehen. In diesem Bereich gehört für mich auch Dwinger, der ein Nazifizierungsverfahren durchlaufen hat und dann auch im Prinzip von den Autoren, sage ich mal, da kommt keiner schlecht weg. Also im besten Fall sind die Mitläufer, weil es natürlich unendlich schwierig ist, jenseits harter Fakten, also sprich, welche Funktion hat er in der Partei oder war er vielleicht in der SS oder war er an Kriegsverbrechen beteiligt, ist das, was letztlich zwischen Buchdeckeln passiert ist, letztlich auch im Entnazifizierungsverfahren kaum justiziabel. Also das stellt sich bei diesen Entnazifizierungsverfahren heraus. Und Dwinger ist sicher jemand, der einfach noch einen hohen Bekanntheitsgrad in den 50ern hat. Den Namen kennt man noch, da muss man nicht groß schreiben. Also wenn im Spiegel der Name Dwinger auftauchte, da wusste jeder, wer das war. Und der hat natürlich noch seine Leserschaft. Die ist nicht mehr ganz so groß wie vorher, weil man das sicher etwas verdeckter tut. Aber die ist noch da. Und dort, denke ich, ändert sich sehr viel einfach tatsächlich mit den Generationen. Dass neue Generationen kommen, auch neue Generationen von Lesern, die dann anderes lesen wollen. Aber auch Ernst von Salomon, den müsste man vielleicht auch nennen. Der hat mit seinem Fragebogen halt auch einen sehr großen Erfolg in den 50er Jahren, weil er genau dieses Entnazifizierungsprinzip hinterfragt im buchstäblichen Sinne. Also er macht quasi aus dem Fragebogen, den die Alliierten jeden Schriftstellern zur Entnazifizierung vorgelegt haben, also nicht jeder Deutsche hat so einen ausführlichen bekommen, daraus macht er einen Roman.
Ein Roman von 500 Seiten, ja.
Genau, und dreht quasi jede Frage hin und her und bezieht sie auf die eigene Biografie. Also es ist erstmal ein tolles Stück letztendlich, ja, aber auch ja, ein Stück, das natürlich die Vergangenheit in einem ganz eigenen Licht dastehen lässt.
Sie haben Hans-Helmut Kirst erwähnt, man muss Heinz G. Konsalik auch erwähnen. der ist, glaube ich, noch erfolgreicher als Kirst gewesen über lange Jahrzehnte, muss man sagen, hat im Dritten Reich unter den Nazis schon geschrieben. Er hat für die Gestapo gearbeitet. Der war dann der Erfolgsschriftsteller nach 1948, glaube ich, dann sein großer Erfolg, Der Arzt von Stalingrad 56, macht ihn, glaube ich, zu einem Bestseller-Autor, der dann immer wieder Hunderttausende von seinen Titeln verkauft. Das ist ja ein Roman über das Trauma des Krieges für die Deutschen. Und es geht um einen Arzt in Stalingrad. Sie haben sehr schön zusammengefasst, was er dort macht. Sie schreiben nämlich, er hatte den Vernichtungskrieg verlängert hinein in den Kalten mit literarischen Mitteln in seinen Romanen. Wie macht er das?
Also interessant ist für mich bei diesen Autoren wirklich, die sind halt geprägt von dem, was sie vor 45 teilweise selbst geschrieben oder eben auch gelesen haben. Und man kann zum Beispiel auch bei Konsalik, beim Arzt von Stalingrad, eben sehen, dass bestimmte Stereotype zum Beispiel, also das Bild, die Flut aus dem Osten oder die Gefahr aus dem Osten oder der Mensch aus dem Osten, dass die quasi wieder auftauchen und im Grunde, was vorher nationalsozialistische Propaganda war im Kampf gegen den Osten, im Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, dass das dann eben in diesen Büchern wieder auftaucht. Und dort haben wir dann quasi auf der einen Seite den deutschen Soldaten, den deutschen Offizier, der in Kriegsgefangenschaft ist und diesem Mensch aus dem Osten dann gegenübersteht. Und der ist jetzt quasi am Drücker. Also der ist jetzt der Aufseher im Kriegsgefangenenlager, der ist der sowjetische Offizier, der ihm gegenübersteht. Und dort werden eben zum Teil diese Bilder einfach am Leben gehalten. Also sie wandern von der einen Literaturform, Propaganda gegen den Osten, in die andere Literaturform. Und der Deutsche ist dort jetzt Opfer. Also ganz charakteristisch für diese Geschichten ist ja, dass die Vorgeschichte eigentlich nicht vorkommt. Das heißt, wenn man kein zeithistorisches Hintergrundwissen hat, liest man ein Buch und plötzlich sitzt jemand irgendwo in Sibirien im Lager, es ist kalt und die Sowjets, die das Ganze bewachen, sind böse. So, und jetzt entwickelt sich der Plot. Und das ist genau für mich das ganz große Problem. Es wird eigentlich die Vorgeschichte ausgeblendet. Warum sind die denn da hingekommen? Wie ist denn das entstanden? Auf der anderen Seite, so ein bisschen habe ich auch versucht, mich in die Menschen und auch in die Autoren einzufühlen. Natürlich hat der einzelne Soldat oder auch die einzelne an der Heimatfront, will ich es jetzt mal nennen, im Deutschen Reich, subjektiv auch ein Opfergefühl schon vorher gehabt. Also zunächst habe ich gedacht, naja, warum werden die 45 alle plötzlich zu Opfern? Die sind doch Täter. Aber natürlich ist Täter-Opfer eine Kategorie von uns, also die wir von heute auf diese Zeit übertragen. Und der Mensch selber erlebt oder erleidet sein Leben, sein Schicksal und fühlt sich subjektiv als Opfer. Also was soll ich zu dem 17- oder 16-Jährigen sagen, der auch nicht freiwillig in den Krieg zieht und plötzlich ja eben im Schlamassel sitzt? Natürlich fühlt er sich subjektiv als Opfer. Ich habe es ja nicht gewollt. Aber es sind eben auch die, die ganz bewusst Akteure waren, schließen sich diesem Opfer Bild oder diesem Opferdiskurs dann bereitwillig an oder greifen das auf. Und ich denke, genau da muss man eben versuchen, genau hinzuschauen.
Christian Adam auf Deutschlandradio Kultur im Gespräch über sein Buch Der Traum vom Jahre Null. Autoren, Bestseller, Leser, die Neuordnung der Bücherwelt in Ost und West nach 1945. Sie haben eben schon erwähnt, die Kontinuität, was die Klischees angeht, also die Klischees, die aus der Nazi-Propaganda rüberwandern in die Unterhaltungsliteratur nach 1945. Das sind die bösen, heimtückischen Horden des Ostens, denen man dann ausgesetzt ist. Es ist diese Opfermachung, dieses sich gerieren und fühlen als Opfer, dem spüren Sie in den Büchern nach. Sie arbeiten auch noch damit, dass diese Romane immer Identifikationsmöglichkeiten anbieten für ihre Leser. Das ist wahrscheinlich in der unterhaltenen Literatur viel stärker als in anderer Literatur. Das sind, glaube ich, drei zentrale Modi, mit denen Sie arbeiten. Gibt es noch weitere oder reicht es aus, um dieses Problem der Aneignung von entsprechender Literatur durch die Deutschen zu erklären?
Mir ist einfach wichtig, Literatur als Ware auch zu sehen. Also sicher hängt das auch mit meiner eigenen Biografie zusammen, dass ich quasi Bücher mache in irgendeiner Form. Also Literatur ist immer auch Ware. Und die Frage ist für mich dann schon, ich will ja meine Ware auch verkaufen, ich will sie loswerden. Das heißt, wenn ich in den 50er Jahren versuche, Erfolgstitel auf den Markt zu bringen, muss ich überlegen, okay, wie ist meine Leserschaft beschaffen und wie kriege ich die? Deswegen dieser Punkt der Identifikation eigentlich. Also ich muss eben Anknüpfungspunkte finden. So ein paar Mal habe ich auch geschrieben, also die Leute bekommen die Geschichten, die sie lesen wollen, in gewisser Weise. Ja, also wenn ich andersrum jetzt ganz besonders drastische Dinge schreibe, kann es schwer sein. Also wenn die Gesellschaft noch nicht bereit ist, dafür bestimmte Dinge zur Kenntnis zu nehmen, dann kann ich das schreiben und das kann man ja in der Literaturgeschichte sehen. Also mein Beispiel ist eigentlich immer Wolfgang Köppen, der eben, finde ich, fantastische Texte schreibt, wie Tauben im Gras oder Der Tod in Rom, die genau diese Verfasstheit dieser Nachkriegsgesellschaft genau auf den Punkt bringen und beschreiben, aber vermutlich manchmal zu sehr auf den Punkt gebracht haben, weil die Auflagen sind ja überschaubar, muss man sagen. Hat möglicherweise Wahrheiten angesprochen, die eben die breite Masse noch gar nicht zur Kenntnis nehmen wollte.
Da gibt es eine ziemlich verrückte Verschränkung eigentlich. Sie sagen, identifikatorisches Lesen ist so wichtig, um Verkaufszahlen zu generieren. Auf der anderen Seite haben wir zwei unterschiedliche Systeme in Ost und West. Also auf der einen Seite ist Wohlfühlen eine Kategorie vielleicht, mit der man nicht erzieherisch motivieren kann, sondern die mit ökonomischen Gründen zu tun hat. Im Osten ist das anders. Die Verlage sind keine ökonomischen Betriebe. Und trotzdem erscheint dort auch solche Identifikations- und Wohlfühl-Literatur. Geht es eigentlich immer um Bestätigung?
Ja, wahrscheinlich schon. Also so ein bisschen habe ich jetzt mit Ihrer Einführung etwas gerungen. Also ich sehe schon da gewisse Differenzen. Also der Punkt ist schon, dass sich eben in der DDR das Ganze nicht nach den Marktgesetzen so frei ausgestalten kann. Und das sieht man dann eben teilweise schon. Da kann man eben auch dann recht deutliche Differenzen sehen. Also ich habe zwei Dinge genannt. Einmal das Unterhaltungsbuch, das es so im Osten schwer hat. Also Unterhaltungsbuch oder unterhaltende Literatur wird eben dann in den 50ern auch eine Kategorie, die im Osten eher abschätzig genutzt wird. Die wird man im Westen sicher auch abschätzig finden, aber sie hatte einfach ihren Platz. Und man hat gesagt, gut, der soll halt ruhig Unterhaltungsliteratur lesen, ist nicht so schlimm, ist auch ein Teil vom Literaturmarkt. Das war, denke ich, im Osten schon ein bisschen anders. Also ich habe ja einen ausführlicheren Absatz auch Elfriede Brüning gewidmet, die in gewisser Weise versucht, diese Lücke zu decken und die zum Beispiel mit ihrer Regine Haberkorn quasi eine Emanzipationsgeschichte im Sozialismus erzählt, also eine Frau, die sich in gewisser Weise in diesem sozialistischen System auch von ihrem sozialistisch denkenden Mann nochmal emanzipiert und eben ihren Stand im Berufsleben finden muss. Und Elfriede Brüning ist immer mit diesen Vorwürfen konfrontiert worden. Das sei bürgerliche Literatur, das ist ja nur Unterhaltungsliteratur. Und die quasi für diese Form der Literatur gesprochen haben, haben gesagt, was wollt ihr eigentlich? Also das, was Elfriede Brüning beschreibt, ist bürgerlich, nämlich die Leute denken noch bürgerlich und die Literatur soll genau dort herausführen. Aber der Vorwurf an die Autorin oder an den Text, er sei bürgerlich, der ist verfehlt. Und darüber wird in der DDR wirklich offen, auch in der Zeitung, quasi über Rezensionen, ein Diskurs geführt über diese Frage, welchen Stellenwert hat eigentlich unterhaltende Literatur im Sozialismus? Also das wäre ein Beispiel, wo es diese Abschätzungsbewegung gibt. Das andere wäre das Sachbuch. Also ich habe ja auch einen sehr breiten Raum dem Sachbuch gegeben, das wirklich eine Boom-Literatur im Westen ist, muss man ganz klar sagen. Also die ganz großen Sachbuch-Bestseller wie Ceram, Göttergräber und Gelehrte sagt jedem was, dieser Titel. Es ist wirklich eine Erfolgsliteratur. Vergleichbares auf diesem Level finden wir in der DDR nicht. Dort wird eher vom populärwissenschaftlichen Buch gesprochen. Also das Sachbuch als Begriff ist nicht so präsent. Und Phänomene in der gleichen Größenordnung muss man da schon eher mit der Lupe suchen. Also es gibt Bücher, die ähnlich gemacht sind, die auch vergleichbar sind, aber es ist eben eher ein Randphänomen.
Ich hätte das sehr überrascht, dass es genau diese, sagen wir, erzählerische Einbettung von Fakten in der DDR nicht gibt. Man hätte sich durchaus erdenken können, wissenschaftsgläubig war man. Und es lag einem auch, glaube ich, an der Verbreitung dieser Erkenntnisse. Die Dame Perlon erwähnen Sie als ein Beispiel. Warum, glauben Sie, gab es diese erzählerische Einbettung, diese Doku-Fiction in der DDR nicht oder nicht in dem Maß?
Ja, ich hatte Ceram genannt, Göttergräber und Gelehrte. Ich glaube, dass diese Literatur häufig auch so den schlechten Beigeschmack vielleicht des zu sehr Amerikanischen hatte. Also es ist ja eine Form, die aus den 20er Jahren kommt, die dort auch tatsächlich von amerikanischen Vorbildern mitgeprägt ist. Aus meiner Sicht mit die modernste Literaturform, die der Nationalsozialismus weiterentwickelt, wenn man das so will, jetzt ganz wertneutral betrachtet, jenseits der ideologischen Probleme, und die dann tatsächlich durch diese Vorbereitung im Westen richtig durchstartet. Sie ist aber auch, das habe ich auch versucht, am Beispiel eben von Göttergräber und Gelehrte zu zeigen, wiederum eine interessante Form der Flucht vor der Geschichte, nämlich man flieht in die noch länger vergangene Vergangenheit, um vor der gerade eben erst vergangenen Vergangenheit zu fliehen. Und wenn man die Gedanken in dieser Richtung schärft und dann eben nochmal Göttergräber und Gelehrte genau liest, ist es hochspannend, dass dort, wo eigentlich jetzt ein klarer Verweis auf den gerade eben erst zu Ende gegangenen Zweiten Weltkrieg kommen müsste, quasi eine Leerstelle im Text ist. Also es wird über Beispiel über Ruinen gesprochen oder über Ruinen, die durch Kriege entstanden sind. Und was läge näher, als zu sagen, ja, wir leben in einem Europa der Ruinen. Und genau das geschieht nicht. Also es ist eigentlich, ich versuche mir auch diesen Erfolg dieser Literatur, also gerade diese archäologischen Romane, und die Bibel hat doch recht, wäre ein weiterer Titel, den man mit dieser Zeit assoziiert, den Erfolg ein Stück weit auch dadurch zu erklären. Es ist eigentlich eine Flucht durch die Hintertür, wenn man so will. Also ja, ich beschäftige mich mit Geschichte, aber die ist eben schon 2000 Jahre vergangen. Und das macht es dann wieder ein bisschen einfacher.
An der Stelle würde mich interessieren, ob Karl May sowas Ähnliches ist auf dem belletristischen Sektor. Denn Karl May war ja im Osten extrem verpönt. Das ging ja überhaupt nicht.
Das ist richtig, wobei es da auch gewisse Wellen wieder gibt. Also Karl May hat natürlich immer schon das Problem, in Anführungszeichen, gehabt, dass es halt als Trivialliteratur gebrandmarkt gab. Und es gab immer schon heiße Diskussionen um diese Form der Literatur. Also schadet die der Volksbildung, ja oder nein? Und auch dort gab es schon im Nationalsozialismus einige Karl-May-Gegner, die gehofft haben, also mit den Nationalsozialisten wird jetzt quasi Karl-May vom Tisch gefegt, aber sie hatten sich getäuscht, und das Gleiche geht dann eigentlich nach 1945 so weiter. Also ich will auch da gar nicht sagen, dass dort der Osten besonders heraussticht, sondern wir haben natürlich auch eine Auseinandersetzung mit trivialen Lesestoffen in Ost und West. Also ich habe ja im Buch ein Bild drin von jungen Pionieren, die Schund- und Schmutzschriften verbrennen auf einem Schulhof. Da muss man ganz deutlich sagen, es ist sehr plakativ für mein Buch. Man muss aber klar sagen, solche Bilder kann ich auch im Westen finden oder kann ich auch in den USA finden. Dort werden halt Comicheftchen verbrannt. Mich hat nur erstmal erstaunt oder erschrocken, wenn man eben 10 Jahre nach diesem Krieg oder knapp 2 Jahrzehnte nach der Bücherverbrennung plötzlich wieder Leute Bücher verbrennen sieht. Also bei mir zieht sich immer alles zusammen. Ich kann das nicht sehen. Ich habe ein Problem damit, wenn Bücher irgendwie verbrannt oder geschreddert werden, und frage mich sofort, warum. Und dass das so, sage ich mal, offensichtlich widerspruchslos oder sogar als ein Akt der Demonstration nach außen, nämlich wir bekämpfen Schund- und Schmutzschriften, quasi demonstrativ von Schülern oder von jungen Pionieren gemacht wurde, das hat mich erstmal sehr erstaunt.
Mir ging es ähnlich mit diesem Foto, wo Schulranzen durchsucht werden auf Schmutz- und Schundliteratur. Also allein die Tatsache, dass Schulranzen gefilzt werden, hat mir wirklich Schauer über den Rücken gejagt. Und ja, offensichtlich hat es das gegeben, und wir erinnern uns da nicht so gerne dran, egal ob jetzt Ost oder West gemeint sind. Sie haben vorhin so stark betont, Christian Adam, dass Sie natürlich als Büchermacher auch diese ökonomische Seite angucken. Dazu hätte ich noch mal eine Frage, bevor wir vielleicht dieses spiegelbildliche Verhältnis, dieses seltsame zwischen Ost und West noch mal thematisieren. In den drei Westzonen waren 1948 schon 850 Unternehmen im verlegerischen Bereich. Also ökonomisches Interesse, haben wir vorhin gesagt, das in der Planwirtschaft eher nicht galt. 55 Verlagslizenzen der sowjetisch besetzten Zone, bis zum Ende der DDR waren es dann 78 Verlage, die registriert waren. Was macht eigentlich diesen Spagat aus zwischen Kunde auf der einen Seite zu Erziehenden, die Gestaltungsregeln für Schaufenster im Osten, obwohl es ja kein ökonomisches Interesse gab. Das ist irgendwie so ein seltsames Verhältnis rund ums Buch. Wie erklären Sie sich das? Oder wie erklären Sie uns das?
Na, ich denke, man musste sich halt an die Rahmenbedingungen anpassen. Das ist was, was wir auch schon zwischen 33 und 45 haben. Zunächst mal geht man für diese Zeit ja auch von einem dirigistisch gelenkten Buchmarkt aus. Nun, bei genauerem Hinsehen habe ich bei meinem letzten Buch auch Lesen unter Hitler festgestellt, dass eben gleichwohl bestimmte Marktgesetze weiter galten. Also man muss eigentlich aus einer Mischung von einmal dirigistischem Eingreifen, in dem Fall durch die Nationalsozialisten, und auf der anderen Seite aber auch dem Weitergelten von Marktgesetzen ausgehen, die sich gegenseitig bedingen. Also besonders erfolgreich vor 45 konnte man immer sein, wenn quasi der politische Wille plus wirtschaftliche Interessen in die gleiche Richtung liefen, dann konnte man große Erfolge am Buchmarkt erzielen. Und nach 45 ist es dann so, dass wir eben ja in der Bundesrepublik irgendwann von einem freien Markt ausgehen können. Das heißt, der lange Arm der Siegermächte hört eigentlich mit Gründung der Bundesrepublik auf zu wirken. Das ist in der DDR natürlich anders. Also dort haben wir faktisch bis zum Ende eine Zensur. Und da wir einmal bei den Kontinuitäten sind, in gewisser Weise, ohne die Systeme jetzt vergleichen zu wollen, wird natürlich das perfektioniert, was die Nationalsozialisten begonnen haben. Also man muss ganz klar sagen, wenn man die Zensursysteme vergleicht, es gab im Nationalsozialismus keine Vorzensur für sämtliche Literaturformen, sondern nur für bestimmte. Das ändert sich dann mit dem Krieg, weil durch die Papierverknappung brauchte ich für jedes Buch eine Druckgenehmigung. Aber bis zu diesem Zeitpunkt kann man sagen, theoretisch konnte ich erstmal jedes Buch produzieren. Der Zensor hat dann im Zweifel später zugeschlagen. In der DDR ist es so, ich drucke nichts mehr ohne die Druckerlaubnis. Ja? Also dort ist dieses Zensursystem ist perfektioniert. Und natürlich haben wir Verlagspraktiker auch im Buchhandel, in den Verlagen, die auch von der alten Zeit noch geprägt sind und die natürlich auch ihre fachlichen Kenntnisse haben und auch weiter pflegen. Aber sie müssen halt mit diesen anderen Regeln klarkommen. Also vielleicht ein Beispiel zum Buchhandel. Im Buchhandel ist es so, dass dort anfangs noch relativ viele private Buchhändler existieren, auch in der DDR. Die sollen aber nach und nach rausgedrängt werden und sollen alle in die Arme des Volksbuchhandels gedrängt werden, weil man natürlich maximale Kontrolle auch über den verbreitenden Buchhandel haben möchte. Und ich habe die Beispiele im Buch drin. Die Staatssicherheit beobachtet halt dann unter anderem Buchhändler und stellt halt immer in ihren Berichten fest, also die sind wahnsinnig reaktionär, diese unabhängigen Buchhändler. Man wollte sie nicht mehr haben und sie haben möglicherweise eben den Leuten manchmal noch versucht, Bücher zu verschaffen, die eben nicht ganz auf Linie lagen.
Diese Spiegelbildlichkeit, glaube ich, erwähnen Sie immer wieder zwischen BRD und DDR, die ist, glaube ich, entscheidend auch für das Verhalten und für die Ausbildung dieses ganzen Literatursystems. Die BRD setzt ja sehr stark dann auf die Marktwirtschaft und auf die Freiheit des Wortes. Es gibt keine Vorschriften für die Verleger, mit Ausnahme der jugendgefährdenden Schriften. Die werden kontrolliert und indexiert. In der DDR ist es anders. Sie haben viele Beispiele für diese Spiegelbildlichkeit gebracht im Buch und Sie sagen dann sehr zusammengezogen und sehr abstrakt, dass die DDR gewissermaßen das strukturelle Erbe der Nazis angenommen habe und die BRD das personelle. Das müssen Sie ein bisschen entfalten.
Ja, gerne. Also das war im Grunde, war das auch ein bisschen meine Ausgangsthese. Ich sagte ja, ich kam eigentlich ursprünglich von der vielgelesenen Literatur der Jahre 33 bis 45 und habe mich dann gefragt, nun, welches Erbe hat denn jetzt welcher deutsche Staat eigentlich angetreten und welches Erbe hat er vielleicht ausgeschlagen? Und die steile These war erstmal, na gut, im Westen wird es biografisch eher sein und im Osten strukturell. Und das habe ich dann versucht, oder strukturell und methodisch, und das habe ich dann halt versucht, in der Binnenanalyse oder am Beispiel von einzelnen Werken und Personen festzumachen. Fangen wir mal mit dem Biografischen an. Ich denke, das kann man durchgängig schon sagen. Ich finde Menschen mit einer Vergangenheit, die im Nationalsozialismus irgendwie Systemnähe hatten, in Ost und West. Also ich finde Parteimitglieder NSDAP in Ost und West, auch bei Autoren, Ich habe das ja versucht, auch mal sozusagen rein zahlenmäßig ein bisschen zu erfassen, was die Literaturpreise angeht, die in den 50er Jahren verliehen wurde. Und da hat mich dann schon erstaunt, dass eigentlich der Anteil der Autoren mit NSDAP-Mitgliedschaft in Ost und West, die so einen Preis bekamen, etwa gleich hoch ist. Der liegt bei 10-12% rum. Das ist sehr vergleichbar. Aber wenn man sich es genauer anschaut, ist es so, dass die Leute der ersten Garde, der ersten Reihe eher im Westen sind. Also die haben natürlich gewusst, ich gehe mal lieber, also in Edwin Erich Dwinger wäre sicher nicht in der sowjetischen Besatzungszone unbedingt geblieben, sondern die haben versucht, in den Westen zu kommen, sodass ich die exponierteren Leute später im Westen finde, auch bei den Verlegern. Und im Osten finde ich Biografien aus der zweiten Reihe. Also Günter Hofé hatte ich schon erwähnt, der eben quasi für diese Wandlungsliteratur im Verlag der Nationen steht. Oder Benno Völkner wäre noch ein anderes Beispiel, auch ein NSDAP-Mitglied, der ja einen Roman geschrieben hat, den man wahrscheinlich vor 45 als einen völkischen Roman aus der Bauernkriegszeit hätte verlegen können, der dann aber erst in der DDR erscheint, ein bisschen quasi aufs sozialistische System umgearbeitet wurde und dann auch wieder in den Bauernkriegen spielt. Aber das sind Leute aus der zweiten Reihe, die in der DDR dann eher eine Rolle spielen. Und ich denke, das findet man auch in anderen gesellschaftlichen Bereichen. Also wir finden es auch, wenn wir zum Beispiel den Wiederaufbau der Bundeswehr und der NVA betrachten. Wir haben in beiden Armeen ehemalige Wehrmachtsangehörige, aber eben aus unterschiedlichen Größenordnungen sozusagen. Das eine sind eher Unteroffiziere und im anderen Bereich können wir dann auch schon Obersten und Generale finden. Das wäre der eine Punkt. Und strukturell, Sie haben es gesagt, im Westen kann man von einem freien Literaturmarkt ausgehen. Da sind eigentlich auch die zwei Begriffe dann, die auch mehrfach auftauchen, der Westen der Literaturmarkt und der Osten die Literaturgesellschaft, also auch eine Prägung von dort. Und das Zensursystem, also das wäre für mich was eben ganz klar das strukturelle Erbe war, das dann eben weiter perfektioniert wurde und eigentlich bis zum Ende der DDR Gültigkeit hatte.
Sie haben in Ihrem Buch eine sehr verdienstvolle Liste von Bestsellern aus den 40ern und 50er Jahren.
Verdienstvoll auch, weil sie uns gewisse Dinge in Erinnerung ruft, die wir natürlich auch gerne vergessen haben. Lektüren, die wir zu Hause im Bücherschrank gefunden haben als Jugendliche.
Ja, zum Beispiel Annemarie Selinko mit Desiree, der Spitzenplatz, 1.800.000 in den Jahren bis Anfang 60. Dann den erwähnten Ceram mit Göttergräber und Gelehrte, 1,3 Millionen. Margaret Mitchell von Winde verweht, 1,2 Millionen. Ferdinand Sauerbruch, Das war mein Leben, uns beiden noch jedenfalls sehr bekannt gewesen, 1,2 Millionen ebenfalls. Hugo Hartung folgte noch, Josef Martin Bauer, Soweit die Füße tragen. Das sind alles wichtige Titel gewesen der Zeit, die heute noch in Antiquariaten zu finden sind, in großen Mengen. Mit solchen Verkaufszahlen wird aber viel Schindluder getrieben. Damals, heute immer noch. Die Verlage sagen einfach, wir drucken so und so viel und hoffen darauf, dass die Mitteilung, dass sie so viel drucken, zu einer self-fulfilling prophecy wird. Nämlich, wer so viel druckt, wird auch so viel verkaufen, denkt man, hofft man. Und dann kaufen die Buchhändler auch und die Leser kaufen vielleicht ebenfalls. Es ist deswegen ungeheuer schwer, diese Zahlen ausfindig zu machen. Wie haben Sie das gemacht?
Ich habe bei allen Zahlen auch immer gesagt, es geht um Trends. Also es ist tatsächlich schwierig, absolute Zahlen festzustellen. Das habe ich auch gemerkt, dass es insbesondere in den 50er Jahren eben noch komplexer ist, als zwischen 33 und 45 tatsächlich Auflagenzahlen festzumachen, weil man eine Vielzahl von unterschiedlichen Ausgaben hat. Also Sie haben Taschenbuchausgaben, die hinzukommen. Sie haben Buchclub-Ausgaben. Also es gibt einige Titel, die allein durch Buchclub-Ausgaben in den Millionenbereich kommen. Das heißt, letztlich sind diese Zahlen immer unterschiedlich valide. Es geht im Wesentlichen um einen Trend. Also hat was 10.000 oder 100.000 oder eine Million, das kann man, glaube ich, schon sagen. Und wenn Sie nach den Quellen fragen, es gibt natürlich mittlerweile etliche Arbeiten zu Verlagsgeschichten, wo dann auch auf Herstellungsunterlagen zurückgegriffen wird. Das ist natürlich relativ valide. Auch aus Akten gibt es teilweise eben solche Zahlen, die auch dann Verlagszahlen sind. Teilweise werden auch, in der DDR ist es ein bisschen einfacher, muss man sagen, weil man dort über die Druckgenehmigung im Prinzip Auflagenzahlen ermitteln kann. Gleichwohl ist es berechtigt zu sagen, man muss immer ein Fragezeichen dran setzen und auch vorsichtig sein. Aber ich denke mal, wir bewegen uns hier noch in Bereichen. Also ich habe jetzt nicht nur basierend auf einer Verlagsanzeige, dass der nächste Millionen ist im Druck gesagt, okay, machen wir 2 Millionen draus, sondern ich habe schon versucht, verschiedene Indizien dort zusammenzuführen, um diese Zahlen zu ermitteln.
Christian Adam auf der Radio Kultur im Gespräch über sein Buch Der Traum vom Jahre Null. Autoren, Bestseller, Leser, die Neuordnung der Bücherwelt in Ost und West nach 1945. Herr Adam, mich hat überrascht, welche Kontinuität noch heute herrscht auf den Verlags-Homepages. Man hat das Gefühl, wir sind ja gar nicht so weit entfernt von der Nazi-Zeit, denn dort findet sich etwa beim von Ihnen zitierten Blanc-Vallée-Verlag, der heute zu Random House, also zu Bertelsmann gehört, immer noch der Satz: Während des Zweiten Weltkriegs unterband das NS-Regime seine Tätigkeit, also die von Lothar Blanc-Vallée, dem Verlagsgründer. Doch bereits im Januar 1946 bekam der findige Verleger sowohl von den US-Amerikanern als auch von den Franzosen und Briten wieder eine Verlagslizenz für die jeweilige Besatzungszone. Das steht heute noch so drin. Und Sie beschreiben sehr deutlich, was er tat vor 1945, nämlich unter anderem Feldpostausgaben herzustellen, die ungemein erfolgreich waren. Das sind die großen Möglichkeiten, schreiben Sie, für Verleger mit dem Massenmarkt Erfahrungen zu sammeln, denn diese Ausgaben gingen eben an die Wehrmacht in großen Auflagen. Sie waren sehr lukrativ. Wie kommt es, dass so etwas heute noch auf den Homepages steht? Auch beim Krüger Verlag, der heute zu den Fischer Verlagen gehört, heißt es ganz ähnlich.
Also das ist tatsächlich ein Punkt, der mich auch sehr verblüfft hat, muss ich sagen. Wie geschichtsvergessen man da, sage ich mal, ich will jetzt mal im besten Falle unterstellen, in der Werbeabteilung damit umgeht, dass man sagt, man will ein positives Verlagsbild zu vermitteln. Aber eben dieses Beispiel Blanc-Vallée, während des Zweiten Weltkriegs wurde die Tätigkeit unterbunden. Das ist so ein Topos, ja. Jeder weiß, der sich mit der Zeit befasst. Ja, es gab dann quasi totale Einschränkungen, als der totale Krieg ausgerufen wurde. Das hatte auch gar nichts mit politischer Unzuverlässigkeit zu tun. Aber jeder, dessen Betrieb dann geschlossen wurde, der schreibt sich das heute auf die Fahnen: Meine Tätigkeit wurde unterbunden. Das hat teilweise auch NS-Verlage getroffen. Also da ging es wirklich nur um die Ressourcenverteilung. Und dass man das so selbstvergessen noch macht, Sie haben auch den Krüger Verlag genannt. Das sind ja Label, Krüger, Blanc-Vallée, die von den großen Verlagen noch benutzt werden, weil sie eben für bestimmte Genre der Literatur stehen und die alle eigentlich aus der Zeit vor 45 kommen. Also Krüger ist der Verleger von John Knittel im Dritten Reich und John Knittel hat schon eine sehr große Nähe auch zu den Nazis gehabt. War unter
anderem Via Mahler etwa von ihm.
Genau, Via Mahler, sein bekanntestes Buch wahrscheinlich, war mehrmals bei Goebbels zu Gast, was ihm in der Schweiz, also er ist ja Schweizer, auch sehr viel Kritik eingebracht hat. Aber trotzdem, es war sein wichtigstes Absatzgebiet. Und auch bei Krüger finden wir ähnliche Formulierungen bei Fischer auf der Homepage. Diese Geschichtsvergessenheit und eben, Sie haben Blanc-Vallée genannt, der eben mit diesen Feldpostausgaben quasi sein Geld verdient hat und eben sehr gutes Geld verdient hat. Also das hat mich wirklich verblüfft.
Ich hatte ohnehin den Eindruck, ich glaube, wir hatten beide den Eindruck, dass letztendlich, obwohl Sie ja von der Spiegelbildlichkeit von Ost und West sprechen, im Systemvergleich dann die DDR oder der Osten, bevor es zur Gründung der DDR kam, besser wegkommt. Warum ist das so?
Ja, vielleicht habe ich auch versucht, ein bisschen gegen eigene Prägung anzuschreiben, sage ich mal. Also es war für mich erstmal verblüffend, wenn man sich Fragen von Schuld zuwendet. Dort findet man eben in der Literatur der DDR doch recht deutliche Eingeständnisse von Schuld, von deutscher Schuld. Natürlich war das, heute würden wir ein moderner Begriff sagen, das war in gewisser Weise Staatsräson, dass man sagen musste, wir sind ein Tätervolk und wir sind jetzt auf dem rechten Weg. Aber, sage ich mal, mit dieser Begriff vom verordneten Antifaschismus war natürlich auch eine Diskreditierung, die auch gewirkt hat in gewisser Weise und die vielleicht auch manchmal den Blick auf Literatur auch verstellt hat. Also deswegen war mein Ansatz nochmal einfach, manche Dinge nochmal neu lesen, das auch mal einfach weglassen und zu sagen, das war alles verordnet, die mussten ja, die konnten ja nicht anders. Und wenn man es dann nochmal im Vergleich liest, eben einen Hans-Helmut Kirst auf der einen Seite mit 0815 und einen Harry Türk auf der anderen Seite mit Die Stunde der toten Augen, dann kann man jetzt von Harry Türk, der eben vom Spiegel als der Konsalik des Ostens bezeichnet wurde, halten, was man will. Wenn man die Schuldfrage stellt, hat er die deutlichere Position zu Täterschaft und zu Schuld. Und das war einfach nochmal mein Ansatz. Also manche Dinge nochmal neu zu sehen und wichtig eben auch wieder ein schönes Beispiel, Harry Türk, es gibt eben kein Schwarz-Weiß. Wir sind alle Menschen, wir sind alle Figuren mit guten und schlechten Seiten und Harry Türk ist jemand, der sehr eng mit der Staatssicherheit zusammenarbeitet. Und
der Schriftsteller als Agent.
Genau, genau. Und aber das kann das andere jetzt nicht besser oder nicht schlechter machen, dass er halt auf der anderen Seite eine klare Position zu deutschen Tätern hatte.
Christian Adam, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben uns unterhalten über Der Traum vom Jahre Null. Autoren, Bestseller, Leser, die Neuordnung der Bücherwelt in Ost und West nach 1945. Erschienen ist es im Galliani Verlag und kostet 28 €.